Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Die NATO ist 75 Jahre alt geworden und das wird gefeiert in Washington auf einem Gipfel. Neben Feierlichkeiten geht es für die Vertreterinnen und Vertreter der Bündnisländer aber vor allem auch um Sicherheit für die Ukraine. Wie brutal Russland seinen Angriffskrieg gegen das Land führt, zeigte zuletzt der Raketenangriff auf die Kinderklinik in Kiew. Zum Gipfel in Washington stellen sich aber auch Fragen zum Bündnis selbst, etwa mit Blick auf den Ausgang der US-Wahl, ob Biden Präsident des größten NATO-Landes bleibt oder ob Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Es geht ganz konkret um die Fragen, wie zukunftsfähig ist die NATO? Wo liegen ihre Baustellen? Was folgt aus all dem für Europas Sicherheit und vor allem für Deutschlands Rolle im Bündnis? Das möchte ich diskutieren mit diesen Gästen. Ich begrüße die Politologin Stefanie Babst. Sie hat viele Jahre für die NATO gearbeitet, unter anderem von 2012 bis 2020 als Chefstrategin. Wir hören Stefanie Babst aus Kiel. Johannes Ahlt ist mit dabei, SPD-Verteidigungspolitiker und Luftwaffenoffizier. Er ist Abgeordneter für den Wahlkreis 17 in Mecklenburg-Vorpommern. In der Stadt Güstrow liegt eines seiner Wahlkreisbüros, aus dem Johannes Ahlt zugeschaltet ist. Willkommen an Sie beide.
Moin, Herr Schäfer.
Noch weiter nördlich, und zwar in Oslo, sitzt Tobias Etzold. Als Politologe am Norwegian Institute of Political Affairs hat er einen Blick auf die nordischen Länder und ihre Nähe zu Russland. Und Pascal Bolker in Berlin macht unsere Runde komplett. Er arbeitet als Parlamentskorrespondent für die Tageszeitung Taz. Sicherheit und Verteidigung gehören zu seinen Themen. Auch an Sie, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, guten Abend aus Oslo.
Schöne Grüße aus Berlin.
Herr Ahlt, mit welchem Gefühl schauen Sie auf den NATO-Jubiläumsgipfel in Washington?
Mit sehr interessierten Gefühlen. Ich glaube, es ist ein Gipfel, an dem weniger gefeiert wird, sondern über ganz, ganz konkrete Themen gesprochen wird. Sowohl über die Finanzierung der Streitkräfte in den Mitgliedsländern, das Ziel des 2%-Ziels, was ich sehr, sehr wichtig und gut finde, dass die NATO sich auch Gedanken macht, und das ist ja ein relativ neuer Gedanke, über die Rüstungs- und Munitionsproduktion und deren Stärkung, was sie als NATO dort tun kann. Und natürlich das dominierende Thema Unterstützung der Ukraine, auch unter dem Vorzeichen der US-Wahl.
Sehen Sie, da haben Sie eher einen positiven Grundtenor?
Ich habe einen positiven Grundtenor, weil die NATO hat gezeigt, dass sie sich verändern kann in den letzten 2 Jahren, dass sie neue Herausforderungen auch bewältigen kann. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie es dann auch mit dem neuen Generalsekretär perspektivisch weitergehen wird. Und
der wird Mark Rutte voraussichtlich heißen. Herr Bolker, teilen Sie Herrn Ahlts positiven Grundtenor?
Naja, also meine Begeisterung darüber, dass die NATO jetzt ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, hält sich deutlich in Grenzen, weil ich hatte mir ja gewünscht, dass dieses Militärbündnis gar nicht mehr braucht. Und nach der Auflösung des Warschauer Vertrags, des Warschauer Paktes, sah es ja auch eine Zeit lang so aus, als hätte sich die NATO überlebt. Das lässt sich allerdings heutzutage nicht mehr sagen. Und dass sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Finnland und Schweden jetzt unter den Schutz der NATO begeben haben, ist mehr als verständlich. Aber das ist natürlich kein Grund zu feiern, sondern zu großer Besorgnis.
Und aus dem hohen Norden, sage ich mal, Herr Etzold, hören Sie uns zu, direkt aus Norwegen. Sie leben dort, haben auch die Sicherheitspolitik der nordischen Länder im Blick, die sich unmittelbar in Russlands Nachbarschaft befinden. Aus Ihrer Perspektive, in welchem Zustand hält die NATO ihren Gipfel aktuell ab?
In einem Zustand des Umbruchs. Also es hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahren, leider nicht zum Guten, worauf, wie bereits angesprochen wurde, die NATO reagieren musste. Und aus einer nordischen Perspektive ist die NATO weiter wichtig. Und das zeigt ja der bereits eben angesprochene Beitritt von Schweden und Finnland, die lange Zeit ohne NATO-Mitgliedschaft ausgekommen sind, die neutral bzw. bündnisfrei waren seit Ende des Kalten Krieges, seit ihrem Beitritt zur Europäischen Union und lange Zeit keine Notwendigkeit gesehen haben, der NATO beizutreten, für ihre nationale Sicherheit andersweitig gesorgt haben, aber jetzt seit Anfang 2022 keinen anderen Weg mehr gesehen haben und bereit sind, der NATO bei diesem Umbruch zu helfen. Ihren, wenn auch als kleine Länder im Vergleich geringeren Beitrag, aber dennoch ihren Beitrag zu leisten, damit die NATO ihre Arbeit machen kann und die Welt wieder sicherer wird. Mhm.
Frau Babst, Sie schauen als NATO-Expertin sehr genau auf das Bündnis und auf dem Gipfel in Washington, da gibt es bereits erste Ergebnisse. weitere Flugabwehrsysteme und zugesagte F-16-Kampfjets werden an die Ukraine geliefert. Der Weg des Landes in die NATO sei irreversibel, heißt es, also unumkehrbar. So soll es im gemeinsamen Kommuniqué der 32 Mitglieder stehen. Ist das für Sie ein starkes Zeichen schon aus Washington?
Nein, das sind alles gar keine Überraschungen. Es war im Vorfeld klar, dass es keine größeren strategischen Entscheidungen in Washington geben würde. Das hatte sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja angedeutet. Und der NATO-Generalsekretär Herr Stoltenberg suchte ja zusammen mit den Verbündeten geradezu hilfesuchend nach sogenannten Deliverables. Also was kann man auf dem Gipfel denn darstellen als Erfolg? Und also 5 Flugabwehrsysteme hätte man auch schon, und am besten natürlich, also vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren oder vor ein paar Monaten liefern müssen. Das jetzt mit dem Gipfel zu verbinden, ist nachvollziehbar, dass man versucht, das dementsprechend auch als Erfolg zu verkaufen. Aber die eigentliche strategische Weichenstellung, die hätte in meinen Augen vorgenommen werden müssen, ist einmal nicht erfolgt. Die Ukraine hat keine Einladung zu Beitrittsgesprächen bekommen. Und um es mal mit Shakespeare auszudrücken, mich erinnert das Ganze ein bisschen an Much Ado About Nothing.
Das möchte ich direkt mal weitergeben an Herrn Ahlt. Sehen Sie das auch? Also Frau Babst sieht offenbar die Ergebnisse bisher in Washington als nicht weitreichend genug.
Naja, also womit ich ja recht gebe, ist sicherlich, dass die Ergebnisse nicht sehr, sehr überraschend sind. Trotzdem ist es jetzt interessant, wie sich die Debatten entwickeln, wie auch die Abschlusserklärung aussehen wird. Und vor allen Dingen ist der Punkt, den ich teile, in dem Fall, ich glaube, der wichtigste Punkt, wie wir die Ukraine im Moment unterstützen können, ist aus deutscher Perspektive auch mit einer starken bodengebundenen Luftverteidigung. Da haben wir unseren Beitrag geleistet, haben im Bundestag auch nachbeschafft in der letzten Woche. Aber ich finde eben auch, dass 5 Systeme Patriot trotz des Werbens der Bundesregierung eben noch durchaus ausbaufähig sind bei den Kapazitäten und Beständen, die bei den NATO-Mitgliedern auch in Europa vorhanden sind.
Warum nicht mehr? Was denken Sie, was sind die Gründe, warum es nicht weitergeht?
Gut, ich meine, Sie müssen sich immer überlegen, auch als verantwortlicher Politiker, als Minister, dass Sie die politische Solidarität mit der Ukraine abwägen, mit der Möglichkeit eben auch Material zurückzubekommen zum eigenen Gebrauch für die Landes- und Bündnisverteidigung, um dort Ihre Beiträge darzustellen. Und Sie müssen immer gucken, wann bekomme ich das zurück? Sind das 5, 7, 9, 12 Jahre oder bekomme ich es eben wirklich schneller zurück? Kann ich das Risiko eben einer großen Abgabe verkraften? Und da hat auch Deutschland für sich eine Linie gezogen.
Und die Einladung zu Gesprächen, wie sie Frau Babs eben formuliert hat?
Ja, ich meine, es wurde ja jetzt gesagt, dass der Weg der Ukraine in die NATO unumkehrbar wäre und zu einem richtigen Zeitpunkt werden die Gespräche auch aufgenommen werden. Aus meiner persönlichen Bewertung wäre jetzt kein richtiger Zeitpunkt für Beitrittsgespräche.
Wie sehen Sie das, Herr Beuker?
Das teile ich. Also die Ukraine befindet sich gerade noch im Abwehrkrieg gegen Russland. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauert. Und derzeit ist es vollkommen unmöglich, dass die Ukraine in die NATO eintritt. Bekannterweise, sonst hätte man ruckzuck den Bündnisfall und dann hätten wir einen Weltkrieg. Was ich allerdings teile, ist, dass die Unterstützung für die Ukraine deutlich stärker hätte auch und früher hätte auffallen sollen. Zum Beispiel also 5 Flugabwehrsysteme, wenn man sich anguckt, was da jetzt gerade alles von Russland bombardiert wird. Das ist einfach jetzt sehr wenig und ich finde auch die Zurückhaltung der westlichen Staaten dort nicht richtig, weil natürlich alles dafür getan werden muss, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert und dazu ist mehr nötig als das, was bisher geschehen ist.
Herr Etzold, wir haben jetzt gehört, einer Stimme in der Runde reicht es nicht, was beschlossen wurde in Washington. Andere beiden können nachvollziehen bzw. sind zufrieden mit den Ergebnissen, würde ich es mal so formulieren. Wie stehen Sie dazu?
Ich kann es im Prinzip auch nachvollziehen. Ich denke, dass natürlich das meiste war bereits im Vorfeld bekannt, aber dennoch ein paar wichtige Schritte, ein paar wichtige Zusagen gemacht worden sind. Viel mehr konnte man wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten. Aus einer nordischen Perspektive, denke ich, kann ich sagen, ich habe jetzt hier im Norden keine klaren Aussagen für Beitrittsgespräche mit der Ukraine gefunden. Ich glaube, da ist man hier im Norden auch eher zurückhaltend. Anders als zum Beispiel die drei baltischen Länder, Estland, Litauen und Lettland, die sich ja sehr klar dafür aussprechen. Aber was die Unterstützung für die Ukraine betrifft, ich denke, das sind besonders Schweden und Finnland tatsächlich sehr weit, sehr fortschrittlich. In Norwegen hat man, da ist es viel von Norwegen verlangt worden, weil Norwegen ja auch in gewisser Weise profitiert hat von den unterbliebenen Gas- und Öl Öllieferungen aus Russland und viel Geld verdient hat. Und viele auch in Norwegen möchten, dass Norwegen die Ukraine noch mehr auch deswegen unterstützt. Aber dennoch hat Norwegen gerade auch Anfang dieses Jahres ein Milliardenpaket verabschiedet. Ministerpräsident Gahr Støre hat jetzt 6 F-16-Flugzeuge zugesagt, allerdings noch nicht den Zeitpunkt. Und von daher tut sich hier, glaube ich, einiges. Also die norwegischen oder nordischen Politiker sagen auch ganz klar, wir müssen die Ukraine weiterhin unterstützen. Wir haben gar keine andere Wahl.
Und an dieser Stelle sei auch nochmal angemerkt, dass Norwegen ja auch eine Grenze zu Russland hat. Herr Alt, sehen Sie die NATO langfristig vorbereitet, auch in ihrer strategischen Ausrichtung, um mit der aktuellen Bedrohungslage auch über die nächsten Jahre umzugehen?
Naja, also in Bezug auf die Ukraine finde ich es sehr, sehr sinnvoll, dass die NATO jetzt die Koordination für den Ukraine-Support übernimmt und sich damit auch von bilateralen oder Absprachen zwischen Staaten also ein bisschen absetzt und das in eine geordnetere Struktur bringt. Also ich finde, das ist, glaube ich, ganz vernünftig gelöst. Ansonsten hat die NATO ja ihre Regionalplanung jetzt durchgeführt. Da wird ja am Gipfel auch nochmal darüber gesprochen, um sich darauf einzustellen, wie der Bedarf an Kräften in den nächsten Jahren sein wird und um die Fähigkeitsforderungen dann anzupassen an die Mitgliedstaaten. Ob das jetzt ausreichen wird, ist sicherlich unklar. Es hängt sicherlich auch davon ab, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt, wie die USA sich weiter engagieren wird in Europa, also wie sehr dieser Pivot to Asia sich auswirken wird und also welcher Präsident dann im Weißen Haus sitzen wird.
Frau Babst, Sie kritisieren das ja regelmäßig, dass die NATO keine strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre formuliert. Was fehlt Ihnen da genau? Wo liegen für Sie die Baustellen?
Also der Ausgangspunkt ist ja, dass wir uns in einer wirklich strategischen Zäsur befinden. Und das, was wir seit 2,5 Jahren tun und was sich jetzt auch in diesen jüngsten wenigen Minuten nochmal dargestellt hat, wir beschreiben, was wir in reaktiver Weise klein, klein für die Ukraine tun. Und wir tun es seit 2 Jahren mit großer regelmäßiger Verspätung und zeitlicher Verzögerung. Wir tun es, indem wir eben zum Teil etwas besprechen, aber nicht liefern. Aber wir formulieren nach wie vor nicht, was eigentlich das Ziel unseres Unterfangens ist. Wir formulieren nicht, wie wir eigentlich unser Verhältnis zu dem Terrorregime in Russland mittel- und langfristig aufstellen wollen. Wir unternehmen keinen Versuch, die unterschiedlichen Instrumente, die wir haben, militärisch und natürlich auch politisch, wirtschaftlich, diplomatisch, zusammenzubinden, um dieses Russland und seinen militärischen bedrohlichen Einfluss in Europa zurückzudrängen. Das heißt, wir schauen wirklich in sehr reaktiver Weise auf diesen Konflikt. Und wenn ich die Debatte verfolge, insbesondere auch in Deutschland, dann habe ich immer den Eindruck, das ist so ein bisschen so ein Zaungastgefühl, ne? Wir finden das toll und schlagen uns alle auf die Schulter, wenn wir sagen, wir geben 3 der 4 neue Patriots. Und darum geht es natürlich für die Ukraine, aber darum geht es schon seit 2,5 Jahren. Und wir liefern eben nach wie vor begrenzt und wir begrenzen die Ukraine ja auch militärisch immer noch. Und auch all das müsste in meinen Augen in eine umfassende Eindämmungs- oder Rollback-Strategie eingefangen werden. Und wenn ich den letzten Punkt noch sagen darf, in meinen Gesprächen mit politischen Verantwortlichen in Polen, in Schweden, in Norwegen, in den baltischen Republiken, in der tschechischen Republik, wird der Begriff Containment durchaus benutzt. Und ich weiß, dass eben eine ganze Reihe von Kollegen an einer solchen Strategie arbeiten. Aber sie wissen, dass sie das jetzt nicht auf die Tagesordnung in Washington setzen können, weil es eben eine ganze Reihe von Staaten gibt, die eine Debatte darüber verweigern.
Also Containment im Sinne von Abschreckung?
Von Eindämmen. Nein, Eindämmen. Nicht. Containment heißt Eindämmen, zurückdrängen, den Aktionsradius Russland beschränken. Also den Konflikt mit Russland nicht nur auf die Ukraine zu begrenzen, sondern ihn anzunehmen. Und das tun wir eben nicht. Und ich bin nur froh, dass es einige andere klare Köpfe in anderen Hauptstädten gibt, die durchaus dort eine politische und auch eine konzeptionelle Vorarbeit leisten, von der ich hoffe, dass sie in den nächsten Wochen auf die NATO-Agenda kommt.
Frau Babs, wir haben nach wie vor ein paar Aussetzer in Ihrer Leitung. Wir verbinden Sie neu per Telefon dazu. Ich gebe aber mal Ihre Gedanken weiter in der Runde. Herr Boyka, mehr Containment, ist das der richtige Weg auch als strategische Ausrichtung für die NATO?
Ja, die Frage ist, was man sich da unter konkret vorzustellen hat. Da bin ich mir dann unsicher, ob ich dann mit Frau Babst einer Meinung bin, was richtig ist. Wie gesagt, es muss klar sein, dass alles getan werden muss, damit Russland quasi das Interesse an diesem Krieg in der Ukraine verliert und bereit ist, tatsächlich darüber zu verhandeln, diesen Krieg zu beenden. Und natürlich geht von Russland insgesamt für Europa eine Gefahr aus. Gleichzeitig ist es selbstverständlich so, dass Russland eine Atommacht ist. Dementsprechend muss man dort mit großer Bedacht vorgehen. Und da hilft kein Säbelrasseln. Und das, finde ich, klingt manchmal ein bisschen anders, finde ich schwierig. Man muss, finde ich, die politischen Möglichkeiten wesentlich stärker ausnutzen. Und da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten im NATO-Bündnis. Das ist ja wirklich eigentlich nicht wirklich akzeptabel, dass einerseits die Ukraine von der NATO zwar sehr deutlich unterstützt wird, andererseits an NATO-Partnern, ein NATO-Mitglied, nämlich die Türkei, beste Geschäfte mit Russland macht. Das geht natürlich nicht zusammen. Und das heißt, es müsste wesentlich stärker politisch interveniert werden. Es müsste auch wesentlich stärker beispielsweise Indien und China einbezogen werden, um tatsächlich Russland dazu zu bringen, mit seiner Aggression aufzuhören.
Also wenn Sie schon sagen, die Türkei, Erdogan, wir könnten jetzt genauso gut die Reisediplomatie von Orban nennen, der ja nach Moskau gereist, um sich mit Putin zu treffen, über Szenarien für einen Frieden zu sprechen. Wenn Sie sagen, da müssten Dinge drauf folgen, was meinen Sie da ganz genau? Wie soll man intervenieren?
Nee, naja, also ich glaube, dass man Erdogan damit nicht einfach so durchkommen lassen kann. Und was Orban da jetzt gemacht hat, der hat einen Schaulaufen gemacht zur eigenen Profilierung. Das hat weder geschadet noch genützt. Das war komplett überflüssig. Was anderes ist, dass er weiter seine Gasgeschäfte macht mit Russland. Was anderes ist übrigens auch, dass Frankreich nach wie vor ohne Probleme Uran aus Russland bezieht. Wo ich mich frage, wir haben alle möglichen Sanktionspakete, aber ausgerechnet die Atomindustrie hat man da ausgespart. Das ist alles natürlich nicht sehr, sehr wirkungsvoll dann gegenüber Russland. Also wir könnten noch viel mehr machen. Also übrigens nochmal zu Frankreich, Macron tönt zwar ganz, ganz groß, aber wenn man sich dann anguckt, wie denn real die militärische Unterstützung bisher aussieht, ich bin nicht der Meinung, dass die Olympischen Spiele in Paris mehr wert sein sollten einer französischen Regierung als die Unterstützung der Ukraine.
Das sind jetzt auch Punkte, die Sie erwähnt haben, die jetzt nicht direkt mit dem Verteidigungsbündnis mit der NATO direkt zu tun haben, sondern die sich dann eher auf die Konsequenzen im Rahmen der EU beispielsweise beziehen.
Naja, Frankreich ist ja nun mal ein elementarer Bestandteil der NATO.
Genau, aber wenn wir über wirtschaftliche Fragen und Sanktionen sprechen, ist das natürlich ein anderes Feld. Ja. Herr Etzold, wie sehen Sie das? Braucht es in der NATO eine Gesamtstrategie für die kommenden Jahre, wie es Frau Babst schon angedeutet hat?
Ich denke schon. Man wird wahrscheinlich nicht drumherum kommen, sich klar zu positionieren und sich eben auch auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. Und dazu gehört auf der einen Seite Abschreckung, aber eben auch Anpassung an die neuen Gegebenheiten und eben auch das Zurückdämmen. Und das kann man, denke ich, hier im Norden durchaus auch sehen, wo jetzt nicht nur Schweden und Finnland eben neue NATO-Mitglieder geworden sind, sondern wirklich auch ihre Beziehungen zu Russland komplett verändert haben. Das sind Nachbarstaaten zu Russland, Finnland und Norwegen, die pragmatische Beziehungen zu Russland hatten, sowohl politischer als auch wirtschaftlicher, als auch gesellschaftlicher Art, die durchaus von diesen Beziehungen auch profitiert haben, gerade in den Grenzregionen. Und diese Beziehungen sind jetzt weitgehend auf Eis gelegt. Die bestehen praktisch nicht mehr. Und ebenso die Kooperation in Norwegen versucht zwar noch in einigen Bereichen, wo sie denken, es ist nach wie vor notwendig, ein geringes Maß an Kooperation aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel was Fischerei in der Barentssee betrifft, weil andererseits, das ist ein wichtiges Fischereiabkommen, andererseits die Bestände dort zusammenbrechen würden. Und sicherlich fängt man sich dann auch immer wieder Kritik ein, dass man die Beziehungen nicht komplett beendet. Aber trotzdem, in Finnland und auch in Norwegen hat man ganz klar reagiert auf die neuen Situation und hat den Verteidigungshaushalt massiv aufgestockt, stellt sich durchaus auf einen militärischen Konflikt ein.
Ich mache es nochmal ganz konkret. Auf der einen Seite haben wir Russland, das mit dem Raketenangriff auf die Kinderklinik in Kiew einmal mehr gezeigt hat, wie brutal es den Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Mhm. Auf der anderen Seite, Richtung Westen, zeichnet sich das Szenario ab, dass Trump ein weiteres Mal ins Weiße Haus einziehen könnte. Dieses Szenario, Frau Babst, besorgt Sie das, gerade mit Blick nach Washington?
Ja, das wäre natürlich in vielerlei Hinsicht ein super GAU. Ich hatte ja das in Anführungsstrichen Vergnügen, die erste Präsidentschaft von Herrn Trump auch in der NATO mitzuerleben. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie eine zweite Amtszeit aussehen würde. Er hat sich dazu ja in vielerlei Hinsicht schon geäußert, auch unmittelbare Berater haben das getan. Er will die NATO auf den Prüfstand stellen. Er ist nicht bereit, einen Artikel 5, also die Beistandspflicht, unisono einfach weiterzuleben, sondern will sie abhängig machen von finanziellen Zahlungen. Und ein Super-GAU, wie ich eben sagte, wäre natürlich, wenn er tatsächlich einen sogenannten Deal mit dem Terrorregime in Russland über die Köpfe der Ukraine und der Europäer machen würde. Und das bedeutet für uns als Europäer, dass wir uns wirklich jetzt nicht mit dieser Frage akademisch oder abstrakt beschäftigen, sondern dass wir ganz klar schauen, wie wir uns in einem solchen Szenario verhalten würden. Das wäre für jede Regierung auf der europäischen und kanadischen Seite natürlich ein echter Lackmustest, weil alle Regierungen jenseits der Ukraine-Frage natürlich grundsätzlich ein Interesse an der Aufrechterhaltung der transatlantischen Beziehungen haben, aber auch sehr enge bilaterale Sicherheits- und Rüstungsabkommen haben. Ich hatte, wenn ich das noch einmal kurz anfügen darf, vor einigen Wochen das Vergnügen, in einem Wargame mit teilzunehmen, mit 4 Verbündeten, offiziellen Vertretern aus Hauptstädten. Und wir haben uns eben 1,5 Tage mit dem Szenario befasst, what if Trump wins and Ukraine loses? Und haben dann versucht, also Handlungsoptionen erstmal in den nationalen Teams, aber dann auch zusammen zu besprechen. Und da wurde sehr deutlich, dass es beispielsweise einem östlichen Mitglied wie Polen sehr, sehr schwer fallen würde, sich von einer traditionellen engen Beziehung zu den Vereinigten Staaten auch nur also gedanklich zu distanzieren. Aber am Ende des Tages, um es abzukürzen, gab es da sehr große Konvergenzpunkte. Und ich bin sicher, dass in diesen Hauptstädten, von denen ich ja rede und in anderen natürlich auch, sehr konkret schon darüber nachgedacht wird.
Herr Alt, Sie hatten am Anfang unserer Runde ja auch angedeutet, das Szenario Trump, da sehen Sie auch mit Sorge drauf, wie Frau Babst, wie sie es gerade eben geschildert hat. Braucht es deshalb auch mehr Europa innerhalb der NATO, Herr Alt? Ja, also mehr Verteidigungsausgaben zum Beispiel?
Ich finde, zwei Sachen sind nochmal wichtig. Wir haben ja einmal die Nachricht auch heute Nachmittag gehört, dass die USA sich committet, indem sie Waffen mit langer Reichweite wieder in Deutschland stationieren will. Zunächst erstmal zeitweilig. Genau, und dann auch wieder permanent. Das ist natürlich ein Zeichen der transatlantischen Verbindung. Ich möchte trotzdem nochmal darauf zurückkommen, dass wir natürlich die Ukraine nur unterstützen können und uns auch vernünftig verteidigen können, wenn wir unsere Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Europa vernünftig organisiert bekommen und dort auch auf jedes Szenario eingestellt sind. Und wir sind immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein müssten, dass wir wirklich viel, viel gebündelter beschaffen. Wir haben ja mit ESSI als Deutschland eine Initiative gestartet, dass wir unsere Kaufverträge, unsere Rahmenverträge mit Herstellern geöffnet haben für andere Nationen, um zu vereinheitlichen. Aber da sind wir halt noch nicht am Ende. Wir haben immer noch zu viel nationale Interessen bei der Ausrüstung der europäischen Mitgliedstaaten. Ich glaube, da etwas mehr Interoperabilität zu schaffen und mehr Common Design könnte echt ein Key-Faktor sein.
Gleichwertige Modelle, beziehungsweise dieselben Modelle.
Dieselben Modelle wie beim deutsch-norwegischen U-Boot-Projekt, das eben zum ersten Mal passiert ist. Das kann sehr, sehr wichtig sein, um auch schlagkräftig zu sein, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken durch hohe Skalierung und hohe Zahlen der Produktion.
Aber in der Rüstungsindustrie ist das eine, Herr Alt. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein politisches Commitment erstmal, das durch die Bundesregierung erfolgen soll. Jetzt ist Kanzler Scholz vor den Landtagswahlen, aber auch zur Europawahl zum Teil auch eher als der Friedenskanzler betitelt worden oder somit aufgefallen medial. Welches Signal können Sie da geben? Braucht es da nicht auch mehr Commitment aus der Bundesregierung?
Es kann immer mehr Commitment geben. Natürlich bin ich als Fachpolitiker auch über den nur leicht erhöhten Verteidigungshaushalt nicht hundertprozentig glücklich, auch wenn ich das Ganze sehe, das große Ganze. Aber wissen Sie, ich glaube an sich schon, dass wir jetzt schauen müssen, dass wir die Ausrüstung entsprechend vereinheitlichen und dass wir natürlich schauen müssen, was wir insgesamt mehr tun müssen.
Herr Etzold, wie sehen Sie das? Also Verteidigungsausrüstung oder Rüstungsindustrie in Europa ist das eine. Wir sprachen gerade eben über Trump und das Szenario, dass er gegebenenfalls im Falle von einem russischen Angriff manche Partner nicht unterstützen möchte, falls diese nicht ausreichend auch sowieso in ihre Rüstungsausgaben, also das 2%-Ziel investieren innerhalb der NATO. Mhm. Wie stehen Sie dazu? Ist das eine vernünftige sozusagen, sich an dem 2%-Ziel zu messen? Halten Sie das für sinnvoll?
Viele sagen ja, dass das 2%-Ziel eigentlich schon nicht mehr aktuell sein sollte, dass man wesentlich höher denken müsste. Die Balten zum Beispiel sprechen von mindestens 2,5, wenn nicht 3%. Und die sind ja auch schon bei circa oder sogar drüber 3%. Ich denke, es wird den Europäern nichts anderes übrig bleiben, wenn sie die USA noch irgendwie, ob jetzt mit Trump oder mit Biden, an Bord halten möchten. Ja, wir brauchen mehr Europa in der NATO. Und ich denke, auch aus diesem Grund, denke ich, ist der Beitritt von Schweden und Finnland auch durchaus speziell von den Europäern sehr begrüßt worden, weil er eben eine Sicherheitslücke in Europa schließt, weil beide Länder sehr erfahren sind, sehr erfahrene, gut ausgerüstete Streitkräfte haben, die auch spezialisiert sind, zum Beispiel im Kampf in Eis und Schnee in der Arktis, was möglicherweise rein theoretisch zumindest ein Konflikttheater werden könnte in der Zukunft mit Russland. Von daher denke ich, ist das schon mal ein wichtiger Schritt für Europa in der NATO, dass zwei wichtige Mitglieder jetzt dabei sind. Und die Norweger zum Beispiel sagen ganz klar, ja, wir brauchen die USA und wir befürchten aber, dass die USA sich zurückzieht unter dem Präsidenten Trump.
Aber ist
das
nicht nachvollziehbar,
Herr Etzold? Sehr stark nach anderen Verbündeten innerhalb.
Ist das nicht auch verständlich unter dem Aspekt Lastverteilung?
Ja, vielleicht dazu würde ich gerne Herr Beuker, was ja dazu Sie würde gerne. Ich gerne was sagen. Ich finde diese Diskussion ein bisschen schräg, weil wir müssen uns mal angucken, welche Länder denn tatsächlich die 2% Marke zurzeit reißen. Und sagen wir es mal so, bei einer Präsidentschaft von Trump müsste Luxemburg sicherlich dann Angst haben, vielleicht auch noch Spanien und Portugal. Aber zum Beispiel alle Länder, die ihre Grenze an Russland haben, müssten das nicht. Also deswegen, also finde ich diese Diskussion um die Höhe sehr aufgebauscht. Ich habe ein anderes Problem damit, dass nämlich Trump generell die Beistandsverpflichtung dadurch in Frage stellt, weil er sie generell von Kriterien abhängig macht. Die könnten ja auch andere Kriterien sein. Das heißt, es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass die USA im Falle eines Überfalls eines europäischen Landes tatsächlich ihren NATO-Verpflichtungen nachkommt. Und das ist das, was einem natürlich sehr, sehr große Sorgen machen
eine
muss.
Eine Vertrauenskrise, je nachdem?
Ja, natürlich wäre das eine Vertrauenskrise. Gerade bei Trump, Frau Babs hat das ja eben auch beschrieben, sie hat ihn ja schon mal erlebt, also die Politik von ihm erlebt. Er ist vollständig unberechenbar. Wir wissen einfach nicht, was dann kommt. Und das ist natürlich sehr beunruhigend.
Also das ist ja bisher nur ein Szenario, wer Präsident im Weißen Haus wird. Aber Frau Babs, die Vertrauenskrise schwillt ja jetzt offenbar schon. Was dagegen tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben in der Tat ein Problem mit der politischen Kohäsion im Bündnis, auch wenn natürlich heute und morgen in Washington das Gegenteil versucht wird zu behaupten. Aber wir haben seit einiger Zeit einige Solo-Player. Dazu gehört Herr Orban, dazu gehört Erdogan, dazu gehört Herr Fico und dazu gehört dann eventuell auch ein Herr Trump. Wir haben keine einheitliche, wirklich, wie ich das so wahrnehme, eine einheitliche Vorstellung davon, wie die NATO sich diesen wirklich größeren strategischen Fragestellungen gegenüber widmen soll. Es gibt keinen wirklichen klaren Fokus. Und um die 2% noch mal kurz anzusprechen, also ich bin mit den Kollegen völlig d'accord, die sagen, das ist natürlich der Versuch von Seiten der Europäer und auch von Seiten meines ehemaligen Bosses, des Jens Stoltenberg, zu sagen, guck mal, ne, da bewegt sich was. Aber ich glaube nie im Leben, dass Herr Trump sich davon ernsthaft beeindrucken lässt. Und wenn er eben den Kern der NATO, die Beistandspflicht, immer wieder in Frage stellt. Und wie er das vor ein paar Wochen auch gesagt hat, ne, mit Blick auf Russland, macht doch, was ihr wollt. Ich bezahle oder also ich werde sozusagen nicht zur Verteidigung derjenigen kommen, die nicht bezahlen. Dann ist das natürlich eine echte Beschädigung der Glaubwürdigkeit der NATO. Und es gibt am Ende noch einen anderen kleinen Punkt zu den 2%, den ich gerne anfügen möchte. Man kann auf diesen Statistiken natürlich endlos herumreiten, aber das Geld, was dort zur Verfügung gestellt wird für Verteidigung, muss sich ja umsetzen in handfeste militärische Fähigkeiten und in Personal. Und da sieht der Blick, das muss sich umsetzen. Ne? Das muss sich umsetzen in Military Capabilities, also in Fähigkeiten und in Personal. Und das tut es eben nicht in Gänze, weil viele Nationen, auch Deutschland, bei diesen 2% ja schummeln und dazu Dinge anrechnen, die letztendlich gar nicht ernsthaft etwas mit unmittelbaren militärischen Ausrüstungen oder Fähigkeiten, Waffensystemen etc. zu tun haben. Und auch das ist ein Problem, das es schon lange in der NATO gibt, über das nicht wirklich geredet wird. Aber ich finde, es ist an der Zeit, das auch ein bisschen selbstkritischer und ehrlicher miteinander zu besprechen.
Herr Alt, schummeln Sie?
Nee, aber es kann durchaus ein bisschen mehr politischen Willen noch geben. Und da gebe ich Frau Babst recht. Ich meine, wir haben gerade so eine die Wehrpflichtdebatte ja wieder, die Wehrdienstdebatte. Und wenn wir sehen, was an Forderungen von der NATO kommt, auch an Deutschland, welcher Beitrag für die Bündnisverteidigung zu leisten ist, dann landen wir da ja mit Reservisten locker mal bei 500.000 Mann und Frauen natürlich. Und wenn wir uns dann eben einfach solche Scheindebatten leisten und eben sagen, naja, wir erreichen das alles mit Freiwilligkeit und ein paar Führerscheinen, die wir den Leuten nachwerfen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann unterschätzt man, glaube ich, auch das Ausmaß der Debatte und die Ehrlichkeit, die es braucht. Und wir müssen ganz klar sagen, wir wollen uns verteidigen. Wir haben als Deutschland dort eine große Verantwortung, auch für Europa das zu organisieren. Kleinere Länder erwarten auch, dass wir dort ein bisschen Richtung geben, an die sie sich anlehnen können. Und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich teilweise, auch bei uns im Bundestag. Und wir müssen uns da mal am Riemen reißen.
Mehr Ehrlichkeit fordert Herr Alt. Herr Beuker, wie sehen Sie das?
Naja, das jetzt auch noch mit der Wehrpflichtdebatte zu verbinden, halte ich, glaube ich, nicht für so geeignet. Ich glaube, das ist auch nicht die Fähigkeiten, die Frau Babst meinte, dass man dann genug Kanonenfutter für offene Feldschlachten hat. Aber was natürlich richtig ist, man muss einfach sagen, dass das Geld, und das ist inzwischen ja wirklich nicht wenig, auch was Deutschland investiert, tatsächlich immer noch sehr ineffektiv eingesetzt wird. Das hat Herr Alt bei seinem Puffer letzten Beitrag ja angemerkt. Also es müsste deutlich tatsächlich eine Umstrukturierung der Rüstungsindustrie geben. Es ist vollkommen aberwitzig, dass in Europa alle möglichen unterschiedlichen Waffensysteme in Konkurrenz zueinander stehen, die nicht verbindbar sind. Also man könnte mit diesem vielen, vielen Geld, was jetzt schon für die Rüstung eingesetzt wird, viel, viel effektiver agieren und viel mehr erreichen. Und das ist eigentlich die große Aufgabe, die jetzt bevorsteht.
Also effizienter mit Geld umgehen oder effektiver. Was vorhin anklang, als wir über die strategische Ausrichtung gesprochen haben, über Politik innerhalb der NATO. Es müsste ja, wenn wir über die Perspektive des Bündnisses sprechen und die Zukunftsfähigkeit, auch jemanden geben, der den Stein erstmal ins Rollen bringt sozusagen. Herr Edzold, Sie im Norden, Sie haben schon gesagt, es gibt schon die ein oder anderen Punkt, den man sieht in den nordischen Ländern, dass man gerade größere Staaten da auch irgendwie in die Pflicht nehmen möchte, so habe ich Sie vorhin verstanden. Wer soll denn ganz konkret da den Stein ins Rollen bringen, wenn wir auch sprechen, mehr Europa in der NATO?
Also ich denke, dass die nordischen Länder selber, mit dem ja auch bereits am Anfang angesprochenen Jens Stoltenberg als NATO-Generalsekretär einiges angestoßen hat, der, wie gesagt, einen guten Job gemacht hat in den letzten Jahren. Also wie gesagt, ich denke, die nordischen Länder versuchen ihren Beitrag zu leisten, soweit sie können. Sie haben jetzt massiv aufgerüstet, viel mehr als eigentlich erwartet. Sie schaffen jetzt alle das 2%-Ziel dieses Jahr bereits. Schweiz. Und ich beobachte hier tatsächlich, dass die Norweger, aber auch die anderen, die Schweden, die Finnen, auch sehr viel von Deutschland erwarten. Also sie wollen, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt, politischer und militärischer Art. Sie suchen die Kooperation mit Deutschland. Deutschland ist für Norwegen in NATO und EU einer der wichtigsten Partner, eben gerade aufgrund der bereits angesprochenen unklaren Situation oder Position der Amerikaner in Zukunft. Das hört man hier tatsächlich immer wieder. Ihr müsst was tun, aber wir sind bereit, euch zu helfen, also mit dazu beizutragen, in Form von konkreten Projekten, Rüstungsprojekten und so weiter.
Frau Babs, sehen Sie ja die Perspektive? Ja, gerne, ergänzen Sie.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ja schon seit einiger Zeit eine ganz interessante Gruppenbildung oder Gruppenbildungen in der NATO gibt. Es gibt da die Gruppe der B9, es gibt die Gruppe der skandinavischen und baltischen Mitgliedstaaten. Es gibt die Mitglieder der Joint Expeditionary Force. Das ist eine Gruppe, die von der UK geleitet wird und 2014 eigentlich als militärisches, wenn Sie so wollen, Instrument eingerichtet wurde, die sich aber alle diese Gruppen viel stärker jetzt mit politischen Fragen, natürlich mit all den Fragen auch beschäftigen, die wir andiskutieren. Und dann gibt es natürlich Sorge vieler dieser kleineren Mitglieder. Wenn man jetzt nach Frankreich blickt, wissen alle, dass Frankreich innenpolitisch einer sehr unsicheren und wahrscheinlich turbulenten Phase entgegenblickt. Wir schauen nach Großbritannien. Okay, da muss sich eine neu gewählte Regierung jetzt noch gerade etablieren. Die ersten Soundbites, die wir da hören, die sind da allerdings, wie ich finde, ganz ermutigend mit Blick auf die NATO und natürlich auch andere größere strategische Fragen. Aber da ist vor allen Dingen natürlich auch Polen. Polen hat ja einen unglaublichen Schub im positiven Sinne hinbekommen, indem es seine eigenen Streitkräfte wirklich maximal ausgerüstet hat, sehr viel für Verteidigung ausgibt, einen sehr klaren Blick auf die russische Bedrohung hat. Und ich glaube, was man so in den nächsten Monaten, also in der nächsten Zeit sehen wird, ist, dass dort natürlich auch politische Impulse herauskommen, die wir halt auf der Ebene der NATO brauchen. Denn wir wollen uns ja nicht nur in diesem weiteren Klein-Klein beschäftigen. Wir wollen ja tatsächlich auch dann mal einen konzeptionellen weiteren Schritt gehen. Und da braucht es eben halt politische Führung.
Das ist eine Gesamtstrategie. Mhm.
Ja, also die sehe ich da eher aus Polen kommen oder auch von anderen Einzelakteuren, also auf der Ebene der Minister, die sich in dieser Form schon seit einiger Zeit eben umtun.
Und Deutschland sehen Sie nicht in dieser Position, um so einen Stein ins Rollen zu bringen?
Also ich kriege diese Frage sehr häufig gestellt. Auch heute habe ich sie sehr häufig gestellt bekommen. Aber ich denke immer, wir haben jetzt 2,5 Jahre Zeit gehabt, auch in Deutschland, auch in den einzelnen Parteien, auch in der Regierung, um auch nur mal ein Blatt zu beschreiben, auf dem steht, wie wir uns dann, also die strategische Ausrichtung auch mit Blick auf Russland vorstellen. Und vielleicht bin ich schlecht informiert, aber ich kann nicht erkennen, dass es solche konzeptionellen Vorschläge gibt, die also über die Reaktion von Einzelaktivitäten immer also in beschreibender Form geht. Und vor diesem Hintergrund wäre das natürlich toll und gut, wenn da mal aus der deutschen Regierung auch ein Vorschlag, also ein konzeptioneller Vorschlag, mal ein Food-for-Thought-Papier kommen würde, was auf der NATO- und der EU-Ebene landen würde. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe da meine Zweifel. Ich wäre angenehm überrascht, wenn es mal so etwas gäbe, aber ich kann es gegenwärtig nicht erkennen.
Geben wir es weiter an Herrn Alt, an unseren Regierungsvertreter hier aus der Ampelkoalition von der SPD.
Na gut, ich bin erstmal Bundestagsabgeordneter, also kein Vertreter der Bundesregierung.
Nein, aber der Ampelkoalition.
Aber, ich glaube, wissen Sie, Frau Babs spricht das ja durchaus an, also ein Papier wäre sicherlich sinnvoll. Wir haben uns jetzt eine nationale Sicherheitsstrategie erstmal gegeben und damit probiert, einen Standpunkt zu bestimmen, der erstmal ein Ausgangspunkt der Diskussion ist. Aber wir haben auch das Problem, und ich vertrete einen ostdeutschen Wahlkreis, das ist hier noch gar nicht aufgetaucht, dass wir in Deutschland eben doch eine sehr ambivalente Sicht auf das ganze Problem und das riesige Thema haben, was wir hier diskutieren. Und ich in einem Wahlkreis lebe, in dem 80% der Menschen zum Beispiel militärische Hilfen für die Ukraine rundheraus ablehnen. Also wir ein riesiges Problem haben, auch als Bundesregierung, als Parlament, obwohl wir alle finden, dass die Ukraine den Krieg auf jeden Fall nicht verlieren darf. Dort zu so einer auch weitreichenden Position, wie Frau Babs sich die angedeutet hat zumindest und ja auch immer wieder sich äußert, dazu zu finden, dass wir da also eine einheitliche Position finden. Denn auch eine außenpolitische Handlungsfähigkeit einer Regierung ist auch immer ein bisschen durch die Meinung der Wähler begrenzt und deshalb halte ich das für schwierig und es ist, glaube ich, auch nicht
so. Aber Herr Alt, wie gewichten Sie denn dann, ich sag mal, geopolitische Lage und Interessen in Ihrem Wählerkreis zueinander?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Interesse daran, dass wir die regelbasierte Ordnung aufrechterhalten und wir haben ein Interesse, dass wir Europa verteidigen können, auch bei einer vielleicht schwindenden Beteiligung der Amerikaner an dieser Aufgabe, dass wir es alleine können. Diese Aufgaben müssen wir erledigen. Und dafür müssen wir handeln. Aber ansonsten muss ich natürlich auch die Meinung meiner Wähler mit beachten bei solchen Erwägungen.
Herr Beuker, ich glaube, ich höre Sie atmen.
Ja, weil also die Schwierigkeit dieser Regierung ist ja nicht nur, dass sie der NATO ein Papier nicht vorgelegt hat. Da wäre ich übrigens ganz bei Frau Babst, dass das sehr sinnvoll wäre. Es ist auch so, dass diese Regierung meines Erachtens nicht ausreichend der bundesdeutschen Bevölkerung klar macht, was sie da eigentlich treibt. Es wird keine tatsächlich klare, überzeugende Strategie sichtbar. Und die ist allerdings natürlich absolut notwendig. Also wenn, was Herr Alt gerade beschrieben hat, die Zustimmung inzwischen in Ostdeutschland deutlich nicht mehr da ist für Waffenlieferungen. Ich glaube, der letzte Deutschlandtrend hat 50% sind gegen weitere Waffenlieferungen in Ostdeutschland. Zum Glück gesamtdeutsch noch 36%. Dann gibt es natürlich ein reales Problem. Und natürlich muss die Bundesregierung ein sehr, sehr großes Interesse daran haben, die Bevölkerung bei der Unterstützung der Ukraine mitzunehmen. Weil sonst kippt ja irgendwann die Stimmung. Und das möchte ich mir ja gar nicht ausmalen, wie das denn wäre, wenn plötzlich eine Alice Weidel Bundeskanzlerin wäre. Dann führen wir hier ganz andere Diskussionen. Das gleiche Problem gibt es übrigens in Frankreich natürlich auch. Was ist denn mit der Präsidentschaftswahl 2027? Mhm. Das ist in keinster Weise ausgemacht, dass dann nicht Marie Le Pen plötzlich französische Staatspräsidentin ist. Dann wird das für die NATO sehr bitter, aber natürlich auch für die Demokratien in Europa.
Das ist jetzt ein sehr großer Blick, sag ich mal, in die Glaskugel, aber wir wissen nicht, was
so lange
passiert.
Ist nicht mehr hin. Aber ich meine, wir haben jetzt schon ja große Angst gehabt, dass die Partei von Le Pen die Parlamentswahlen gewinnen könnte.
Frau Babs, können Sie das als Ex-NATO-Strategin nachvollziehen, die Punkte Ihrer Vorredner, auch mit Blick auf den Wählerwillen, sage ich mal? Sie haben knapp 30 Sekunden.
Ja, selbstverständlich. Also ich lebe ja hier jetzt auch nicht in einer Blase oder bin in einem Elfenbeinturm. Also ich habe sehr, sehr viele Gespräche, die ich mit einer ganz unterschiedlichen Anzahl von Menschen führe. Und mir ist natürlich klar, dass also jetzt mal von den Hardcore-BSW- oder AfD-Wählern abgesehen, die einfach nur eins zu eins das Narrativ des Kremls bemühen und es auch nicht weiter reflektieren oder einfach nicht reflektieren können, aus welchen Gründen auch immer, gibt es aber eine große Anzahl von Menschen, denen das alles, was um uns herum passiert, natürlich Angst macht. Und ich glaube, in der politischen Kommunikation und in der politischen Führung, ob das jetzt auf der Ebene eines Parlamentariers ist oder eines Ministerpräsidenten oder eines Bundeskanzlers, muss das erste Ziel sein,
und hier,
den Menschen die Angst zu nehmen.
Angst, hier müssen wir einen Schlusspunkt setzen, leider, Frau Babs, weil die Zeit rettet uns davon. Also wir sind am Ende unserer Diskussion.
Ist das mein Schlusspunkt, ne?
Wir dann haben das Ziel sein, nämlich diskutiert über den NATO-Gipfel in Washington. Ex-NATO-Chefstrategin Stefanie Babs war dabei, der Politologe Tobias Etzel aus Oslo, Johannes Alt von der SPD und Pascal Beuker von der Tageszeitung Taz. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich bei meinen Gästen und bei Ihnen fürs Zuhören.